0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816, alle Tassen im Schrank. Und ich habe heute für euch Hildrun hier. Und Hildrun ist zum einen Paar- und Familientherapeutin in eigener Praxis in Bahrenfeld und zum anderen arbeitet sie in einer Erziehungsberatungsstelle. Und darum soll es auch heute gehen. Hildrun, was machst du in der Erziehungsberatungsstelle? Was ist das eigentlich und wer kommt dahin?
Ja, erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, wer kommt dahin? Was mache ich dort in der Erziehungsberatungsstelle? Also es kommen Eltern mit oder ohne Kinder in die Beratungsstelle und auch Kinder und Jugendliche alleine oder mit Eltern. Also eigentlich alle Altersgruppen. Die Eintrittskarte für die Erziehungsberatungsstelle ist, dass man eben ein Kind hat oder ein Kind ist. Das heißt, 0 bis 21 ist die Altersgruppe, die abgedeckt wird. Und auch Großeltern können kommen, gibt es auch manchmal, oder Pflegeeltern. Das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber auch das ist möglich. Und es können auch manchmal Fachkräfte kommen aus pädagogischen Einrichtungen, die eine besondere Frage haben. Auch zum Beispiel zum Umgang mit bestimmten Auffälligkeiten bei Kindern oder Jugendlichen. Das ist auch möglich. Und was wir eben auch im Speziellen anbieten, ist Kindeswohlgefährdungseinschätzung. Das gibt es auch. Genau. Und mit was für Themen oder was mache ich da konkret? Wir beraten Eltern, wenn sie Themen mit Erziehung haben, Fragen zur Erziehung. Wie kann ich gut reagieren? Wie kann ich angemessen reagieren auf mein Kind? Ganz häufig zeigen Kinder im Vorwege irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten oder bestimmte Symptome und dann sind die Eltern hilflos. Oft kommen auch Eltern und sagen, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht, können Sie es wieder richtig machen? Also so genau ist die Frage natürlich nicht, aber und dann gucken wir natürlich genauer, was sind so die Strukturen, was führt dazu, dass das Kind so reagiert und wir gehen immer davon aus, dass es einen guten Grund gibt, warum ein Kind oder ein Jugendlicher auf eine bestimmte Weise reagiert. Und da ein bisschen herauszufinden, was ist denn der gute Grund und was kann man besser machen, was kann man anders machen, was kann man verändern, damit es das nicht braucht. Ein Verhalten, was erstmal der Versuch ist, eine Lösung zu finden, aber vielleicht nicht unbedingt eine hilfreiche Lösung ist.
Und wenn du sagst, den guten Grund zu finden, gibt es da so ein oder mehrere Gründe, wo du sagst, die kommen besonders häufig vor oder das ist was, was ich immer wieder sehe?
Ja, wir haben tatsächlich relativ viele Paare in Trennung, Vortrennung, Nachtrennung, direkt im Trennungsprozess, Trennung und Scheidung. Da kommen sehr viele Fragen. Da gibt es auch nicht selten das Thema Hochstrittigkeit. Aber auch wenn Eltern das so gut versuchen, wie es irgendwie geht, macht das natürlich ganz, ganz viel, auch mit den Kindern und Jugendlichen. Und da achtsam miteinander umzugehen und es irgendwie einigermaßen gut hinzubekommen, so ein Prozess, das ist ein häufiges Thema. Durch Corona hat sich das alles, also vieles doch noch ein bisschen verschärft und verändert. Also was wir im Moment auch viel haben, sind Kinder und Jugendliche mit sehr schwerwiegenden Sorgen und Ängsten und depressiven Verstimmungen. Das hat sich doch deutlich verschärft, dieses Phänomen, weil einfach die Lage für Kinder und Jugendliche ganz schön schwierig war und auch für Eltern natürlich, also für alle Beteiligten. Und damit auch im Zusammenhang, das war vorher durchaus auch Thema, aber das hat sich jetzt auch nochmal verschärft, das Thema Medienkonsum. Wie gehen wir damit um? Durch Corona, das oft der einzige Weg war, in Kontakt zu treten mit der Peer Group, mit den Gleichaltrigen. Und das bedeutet für die Kinder und Jugendlichen eben und auch für die Eltern, dass das irgendwie einen anderen Umgang damit braucht. Wenn das die einzige Tür ist zur Außenwelt und man vorher sagen würde, Medien sind eigentlich nicht das, was man so zur Verfügung stellen sollte, so viel ist es jetzt, hat es einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und da jetzt aber auch wieder rauszukommen, also aus diesem sehr konzentrierten Fokus auf dieses, ja, auf dieses Medium Handy oder ne, was auch immer dann da zur Verfügung steht. Die ganze Bandbreite, die man sich so vorstellen kann, was Kinder und Jugendliche an Themen haben, Entwicklungsfragen, ne, also auch Eltern, die manchmal nicht so genau so einen Zugang haben zu einer bestimmten Entwicklungsphase, ob es jetzt die Autonomiephase ist im Kleinkindalter oder ob es die Pubertät ist, vielleicht auch ja, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit dem Umgang ihrer eigenen Person in dem Alter.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, so Trennungssituation, Corona, Medienkonsum, Themen, die vielleicht, wo jetzt erstmal meine Fantasie ist, damit kommen vielleicht die Eltern. Und ich frage mich gerade, sind es die gleichen Themen, mit denen Jugendliche selber kommen? Und werden die eigentlich geschickt oder kommen die selber? Wo ist der Unterschied, ob zu dir ein Paar kommt oder ein Elternteil oder eine Jugendliche, ein Jugendlicher?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, die Wege. Also manchmal offenbaren sich Kinder oder Jugendliche. Das sind dann eher Jugendliche, die sich dann offenbaren, die dann sagen, oh, irgendwie geht es mir nicht gut, ich brauche da mal ein Gespräch außerhalb von dem Kontakt zu den Eltern und die Eltern kümmern sich dann darum. Nicht selten geschieht das über die Einrichtungen, in denen die Kinder und Jugendlichen sich bewegen, also Kitas oder Schule oder Ort oder... Wir haben oft Eltern, die sich wünschen, dass ihre jugendlichen Kinder zum Beispiel kommen und bei Jugendlichen ist es aber oft so, dass die nicht kommen wollen. Dann beraten wir die Eltern und das macht schon ganz viel mit dem System. Es gibt aber auch durchaus Jugendliche, die kommen und sagen, ich möchte ganz explizit ein Gespräch und ich möchte es vielleicht auch ohne meine Eltern. Kinder sind da offener, ne? Also die werden natürlich über die Eltern bzw. über die Einrichtung dann empfohlen, ach Mensch, gehen Sie doch mal in die Erziehungsberatungsstelle, die lernen wir dann teilweise auch kennen und die... Ja, das machen wir ja sehr spielerisch, ne, dieser Kontakt zu den Kindern. Das heißt, die kommen in der Regel sehr gerne. Ne, die finden das oft ganz toll, weil das ist ja nett und da kümmert sich jemand um einen und so. Die Sorgen und Nöte, wenn du sagst, von Kindern und Jugendlichen. Also in Trennungssituationen sind Kinder und Jugendliche, also wir haben viele, die sehr belastet sind, durch vor allen Dingen den Loyalitätskonflikt, den sie haben. Oft durch die Sorge, die sie oft gar nicht so direkt formulieren, aber die man natürlich so zwischen den Zeilen dann hört. Jetzt hat Mama oder Papa hat einen neuen Partner, eine neue Partnerin, vielleicht sind auch noch neue Kinder, entweder die schon mitgebracht sind oder neue Schwangerschaften, die dann eine Rolle spielen, finden dann ja, eine neue Ordnung. Und die Frage der Kinder und Jugendlichen, wo ist denn jetzt eigentlich mein Platz? Und der wird natürlich so nicht formuliert, aber das zeigt sich dann ganz oft. Also, dass Kinder und Jugendliche sehr darunter leiden, wenn ein Elternteil zum Beispiel nach einer Trennung in einer Verliebtheitsphase das Kind vielleicht auch aus dem Blick ein bisschen verliert. Das passiert einfach manchmal. Und das ist auch menschlich, dass auch Eltern das so geht, weil sie ja auch nur Menschen sind. Und dann ist es manchmal gut, nochmal wieder darauf zurückzulenken und zu sagen, okay, ne, also jeder ist ja wichtig in der Familie, Eltern genauso wie Kinder. Das nochmal ein bisschen wachzurufen, wie könnte es denn dem Kind jetzt gerade in der Situation gehen oder dem Jugendlichen? Ja, dann, was ich noch ergänzen wollen würde, was ein großes Thema ist, das Jugendliche natürlich ganz anders formulieren als Kinder, aber auch Kinder teilweise, ist das Thema von Isolation. Also durch Corona fühlen sich viele unglaublich isoliert. Das findet sich auch bei Erwachsenen teilweise wieder. Also so Fragen wie, ich mag gar keiner mehr, ne? Oder ich habe gar keine Freunde oder mein Handy ist mein bester Freund. Und all diese Phänomene, also da hat Corona unglaublich viel gemacht. Und Kinder und Jugendliche fühlen sich durch diese ganzen Lockdowns und Schule hat nicht stattgefunden und totale Überforderung natürlich auch von Online-Unterricht teilweise, das ist ja auch ein Thema, über schulische Schwierigkeiten, die wir beraten. Das hat eine unglaubliche Rolle gespielt, dieses Gefühl von, ich bin isoliert, ich habe gar keinen Zugang zu anderen Freunden und das ist natürlich dramatisch im Kinder- und Jugendalter. Für Erwachsene auch, aber Erwachsene haben ganz andere Ressourcen im besten Fall, worauf sie zurückgreifen können, ganz andere Erfahrungen und wissen, das ist eine Zeit. Ne? Für Kinder und Jugendliche sind anderthalb Jahre das Leben. Also das ist, die sind ja so hier und jetzt. Ja.
Was kann man Eltern, Kindern, Jugendlichen in der Situation raten?
Ja, also ich denke, es ist gut zu schauen, da langsam wieder den Horizont zu weiten, also die Türen wieder aufzumachen, soweit es halt möglich ist, gerade in der Situation, die eben gegeben ist. Einfach einen Blick dafür zu haben, dass das jetzt nicht mehr unbedingt so selbstverständlich ist, sich mit Freundinnen und Freunden live zu treffen und zu verabreden, sondern da vielleicht auch von Seiten der Eltern ein bisschen das zu begleiten, ne, Angebote zu machen. Auch das überhaupt wachzurufen, ah ja, okay, Hobbys sind wichtig. Ne, also wir hatten ja vorher, vor Corona, dieses Phänomen, dass oft Kinder und Jugendliche total verplant waren, dass die so drei Angebote mindestens in der Woche angenommen haben und dann zum Sport und zur Musik und zu all diesen Angeboten gegangen. Und da habe ich immer eher so plädiert dafür, weniger ist mehr. Also das ist oft zu viel gewesen. Und das ist ja auch, je nachdem, wo man wohnt, teilweise jetzt auch möglich gewesen, dann diese Freizeit zu haben. Aber man muss sich auch klar machen, Familien haben zusammengehockt in ihren Häusern, Wohnungen und waren irgendwie alle da, aber hatten alle ihr eigenes Tun. Also Eltern, das höre ich auch ganz oft, Eltern sind irgendwie da gewesen oder teilweise jetzt auch immer noch da im Homeoffice, aber sind eigentlich nicht präsent natürlich für die Eltern, für die Kinder. So, also was kann man raten? Da eine Aufmerksamkeit hinzulenken, okay, wo haben wir denn jetzt hier auch mal Zeiten, wo wir wirklich miteinander sind als Familie und auch wieder die Türen zu öffnen und zu sagen, okay, so wie ist denn das mit Freundschaften, wie ist es denn mit Hobbys, wie ist es mit Dingen, die schön sind im Leben, die uns gut tun und was davon, und vielleicht haben manche Familien ja auch etwas entdeckt im Laufe diese anderthalb Jahre, was weiß ich, viele in der Zeit lang waren nur spazieren gehen möglich. Ich bin ein Mensch, der immer schon viel im Wald spazieren gegangen ist. Auf einmal gab es Menschen im Wald, früher gab es nie Menschen im Wald. Vielleicht ist das ja auch eine Qualität, auch was Schönes. Also zu schauen, was möchte ich von dem, was jetzt in den letzten anderthalb Jahren da war, erhalten? Was möchte ich wieder öffnen? Wie viel möchte ich wieder zurückgehen in das, was vorher war? Und wo möchte ich vielleicht aber auch etwas verändern? Nämlich auch da dieses sehr viel ein bisschen zurückschrauben und zu sagen, okay, müssen vielleicht nicht drei Hobbys in der Woche sein. Vielleicht reicht es, ein, zwei Hobbys zu haben und auch mal Zeit zu haben, zu schauen, was der Tag so bringt. Das wäre vielleicht ein Teil von Empfehlung. Ja.
Und gibt es Sachen, die du so privat übertragen kannst oder wo du merkst, ah, da lerne ich auch wieder was durch meine Klienten, Klientinnen oder da habe ich selbst was entdeckt für mich oder in meiner Familie oder in meinem Freundes-, Freundinnenkreis, was ich dann wieder mitbringe in meine Sicht als Beraterin?
Ja, das befruchtet sich immer gegenseitig. Also ich habe das ganz oft, dass Klienten etwas aussprechen, von dem ich dann denke, ah, das kenne ich auch. Ja, das ist schon, man lernt so gegenseitig voneinander und es befruchtet sich wechselseitig. Ne? Also ich lebe ja auch in einer Familie, ich habe auch Freunde, die Familien haben, das heißt, die Geschichten fließen da ja auch ein. Ne? Und ich habe meinen Sohn auch in Patchwork-Familie großgezogen, das ist ja auch ein häufiges Phänomen von uns, Patchwork-Familie. Das heißt, ich kann da auch mich, glaube ich, ganz gut reinfühlen, ne? Im Rahmen meiner Erfahrung auch, die ich gemacht habe. Was bedeutet das für Familien? Was bedeutet das für das Kind? Was bedeutet das für die Erwachsenen? Und ich lerne oft über die Klienten auch, über deren Lösungen durchaus. Dass ich immer denke, so, ah ja, das ist eine schöne Lösung. Und es ist immer sehr individuell. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das dann so eins zu eins übertragen kann. Aber ich finde das ganz schön, wenn man so offen fragt, wenn man so merkt, ah, da kommt jemand auf eine ganz individuelle Lösung, auf die ich vielleicht selber ja auch niemals gekommen wäre, aber wo dann vielleicht über Fragen der Klient selber an seine eigene Lösung gekommen ist. Und das ist ja auch immer etwas, was wir uns so vornehmen, nicht etwas überzustülpen, sondern den Klienten, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen dabei zu helfen, den eigenen Weg zu finden.
Ich finde das ganz spannend, weil du ja eine doppelte Perspektive hast. Du hast selber eine Familie, auch ein Familienmodell, Patchwork-Familie. Und du bist Familien- und Paartherapeutin, hast die langjährige Erfahrung in der Beratungsstelle. So in diesem ganzen Laufe deiner Sozialisation in der Richtung, Was waren da so die wichtigen Aha-Momente oder gab es da so Erkenntnisse oder Kniffe, wo du gesagt hast, ah, das ist sowas, das gebe ich immer gerne rein oder das war für mich so eine Erkenntnis, die teile ich gern?
Ja, es gibt immer wieder Geschichten, die ich erzähle von meinem Sohn auch durchaus. Also, was ich zum Beispiel gerne berichte, ist in Bezug auf Medien, dass ich das relativ beschränkt habe, das Medienangebot für meinen Sohn und der als Kind da das nicht so richtig toll fand natürlich und dann auch zu mir mal gesagt hat, Mama, du raubst mir meine Kindheit, wenn du mir keine Playstation erlaubst. Ich glaube, Playstation gibt es heutzutage gar nicht mehr so richtig, aber damals war das so das, womit man dann gespielt hat. Und jetzt ist mein Sohn 21 geworden gestern und lebt auch nicht mehr bei uns zu Hause. Und er hatte vor 3 Jahren oder so, also relativ früh, irgendwann zu mir gesagt, Mama, ich bin dir so dankbar, dass du mir das alles nicht so zur Verfügung gestellt hast, weil ich einfach in meinem Freundeskreis so sehr sehe, wie Menschen oder wie meine Freunde teilweise abhängig sind von den Medien und ich das überhaupt nicht bin. Und er ist ganz naturverbunden mittlerweile, was er so in der Kindheit und Jugend, wir haben ihm das mal zur Verfügung gestellt, aber das war jetzt gar nicht so sein, er hat das gar nicht so gezeigt, dass das jetzt auch so sein Zugang zur Welt ist, aber mittlerweile ist das eben so. Und das freut mich total und das, finde ich, kann ich manchmal so erzählen, weil es dann die Eltern entlastet, auch auszuhalten, dass in dem Moment, wo man vielleicht etwas mal auch lenkend, grenzensetzend vorgibt, dass das in dem Moment von den Kindern und Jugendlichen vielleicht nicht so toll gefunden wird, aber im Nachhinein dann schön ist, weil Grenzen setzen etwas ganz Entscheidendes ist, weil wir müssen, ja, wir haben ja die Aufgabe als Erziehungsperson auch durchaus mal etwas gegen den Willen des Kindes oder Jugendlichen durchzusetzen, um den Kindern, das Kind zu schützen, ne, vor den ganzen Möglichkeiten, die die Welt eben so anbietet. Das wäre so eine Geschichte.
Was würdest du sagen, ist das Schwierigste am Elternsein?
Gute Frage. Ach, da gibt's so viele Punkte. Also das Schwierigste, alle Personen im Blick zu behalten. Also sich selber nicht zu vergessen und zu verlieren in der Aufgabe als Vater oder Mutter. Und gleichzeitig aber auch immer wieder reinzuspringen in, wie geht's denn eigentlich meinem Kind damit? Wie geht's denn eigentlich meinem jugendlichen Kind damit? Das ist schwierig und sich selber dann auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Und eine besondere Herausforderung sind natürlich da schon, also ich würde sagen, das gibt es natürlich auch in Familien, die zusammenbleiben und gleichzeitig ist sozusagen alleinerziehend zu sein oder Kinder getrennt zu erziehen oder dann eben auch ein neues Gefüge zu entwickeln, also eine Patchwork-Familie zu entwickeln. Da dann alle Beteiligten im Blick zu behalten, ist nicht einfach. Und wir als Erziehungsberatungsstelle bieten auch tatsächlich einen Kurs an, Kinder im Blick heißt der. Und da geht es eben auch genau darum, ne? Neben der eigenen Gefühlslage, man ist ja, wenn man sich trennt, ist man ja sehr mit sich selber auch beschäftigt. Und wenn man sich dann wieder neu verliebt, ist man auch wieder sehr mit sich selber beschäftigt. Und dann aber auch so immer wieder ein bisschen stehen zu bleiben und zu sagen, okay, und es gibt hier aber auch ein Kind in dieser Familie und wie geht's denn dem oder der? Das finde ich eine schwierige Aufgabe, aber eben, wie gesagt, das betrifft ja nicht nur Patchwork, sondern das betrifft auch Familien, die zusammenbleiben. Also die Balance finden zwischen den jeweiligen Bedürfnissen in der Familie.
Und umgekehrt, was glaubst du, ist das Schwierigste am Kindsein?
Also in der heutigen Zeit, das Thema Medien ist ein Riesenthema. Sich zu erfahren, zu erleben jenseits von Medien und jenseits von all dem, was, also Jugendliche posten die Dinge nach außen. Also es ist so viel nach außen gerichtet und da geht, glaube ich, ganz viel innerer Prozess und Kontakt zu sich selbst verloren. Das ist, glaube ich, ein riesen Thema. Und das Phänomen der heutigen Zeit durch die Gleichberechtigung Frauen und Mütter und Väter oft beide berufstätig sind und dann für ein Kind, das bedeutet, dass es sehr viel in Fremdunterbringung ist, also Schule, Hort, Freizeiteinrichtung. Also da auch da wieder Räume für sich zu finden, wo man mal zur Ruhe kommt, wo man mal bei sich ist, also das ist glaube ich, eine Riesenaufgabe und da würde ich auch sehr dafür plädieren, sehr gut, dass jede Familie sehr gut schaut, was von der gesellschaftlichen Strömung will ich auch mitmachen und wo möchte ich vielleicht auch etwas anders machen als das, was so gesellschaftlich gerade ja vorgelegt wird. Ne? Also es ist viel Schwerpunkt auf Konsum, wir wollen irgendwie eine schöne Wohnung haben, schönes Haus, schöne Urlaube verbringen und schöne Klamotten haben und also da ist ganz viel so im Außen und ich finde es wichtig für Kinder und für Erwachsene zu schauen, wie kriegen wir Zugang zu uns in Beziehung, aber auch zu uns als Person, als Einzelne.
Fallen dir da Beispiele ein für ein Gegenmodell, die du kennst von dir oder aus deinem Umfeld oder auch von Klienten und Klientinnen?
Ja, also ich selber habe das tatsächlich versucht so zu leben, dass ich mich sehr bewusst dafür entschieden habe, obwohl ich alleinerziehend war, dass ich nur vormittags arbeite und nur Teilzeit arbeite. Und das war mir immer ganz wichtig, dass mein Sohn die Möglichkeit hat, mittags nach Schule oder was auch immer er gemacht hat, nach Hause zu kommen, Zeit zu haben für sich. Ich habe mich dann dementsprechend auch dafür entschieden, eben nicht so sehr darauf zu gucken. Also ich wollte, wir haben eine sehr schöne Wohnung gehabt, das war mir auch wichtig, aber ich habe da mich durchaus auch eingeschränkt. Ne? Also Urlaube waren nicht, ich war bescheiden, ich bin halt mit meinen Eltern an die Ostsee gefahren, das war auch schön. Das war ja dann auch nur Glück, dass ich das konnte. Aber das war für mich ganz, ganz wichtig. Und erst als mein Sohn in die Pubertät kam, habe ich angefangen, ganz viel Weiterbildung auch zu machen und habe auch erst vor 3 Jahren dann den Schritt gemacht in, ich mache jetzt einen Job, der zeitlich einfach mehr Flexibilität erfordert. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Sehr viel Raum auch zu haben für meinen Sohn, den er teilweise gar nicht so sehr in Anspruch genommen hat. Ich habe ganz oft das gehabt, dass ich ihn dann vom Hort abgeholt habe mittags und er gesagt hat, Mama, ich möchte noch hier bleiben. Das war auch völlig in Ordnung, aber ich wollte die Möglichkeit haben, ihm auch zu Hause Ruhe und Raum zu geben. Also das ist so eine ganz persönliche Entscheidung gewesen. Und das, ich würde nicht sagen, das passt für jede Familie, aber ich rede das durchaus an in Gesprächen mit Eltern, ob das eine Möglichkeit wäre, da vielleicht sich auch nicht zu viel abzuverlangen. Also zu erwarten, dass man als Familie mit jungen Kindern Karriere, Beruf, Kinderbetreuung, alles auf einen Haufen wirft, weil ich einfach oft sehe, dass Familien damit total überfordert sind, weil sie zu viel erwarten von sich.
Ja, ich erlebe das auch ganz viel, sowohl, ne, wenn ich Paare habe als Paartherapeutin, wo beide berufstätig sind oder sein möchten auch, die dann auch ein oder mehrere Kinder haben und wo mir manchmal scheint, es ist gar nicht so bewusst, wie viel es eigentlich ist.
Ja.
Und auch dieses Aushandeln, was jetzt vielleicht auch mehr kommt in der Generation, in den folgenden, von wie sind die Geschlechterrollen, wie ist die Verteilung, wie ist meine Rolle als Frau, als Mutter, wie ist meine Rolle als Mann, als Vater. Ich habe das Gefühl, da wird noch viel ausgehandelt.
Ja, und da braucht es, glaube ich, auch noch ganz viel Veränderung und ganz viel, also da sind wir schon auch noch ganz am Anfang einer Entwicklung. Natürlich ist da schon wahnsinnig viel passiert, wenn man sich die letzten 50 Jahre betrachtet, aber da ist noch viel Raum und da ist noch viel, sitzen wir da doch durchaus noch in diesen alten Rollenmustern. Und eigentlich hat sich in meiner Wahrnehmung, es gibt natürlich auch Väter, die sehr präsent sind und sehr viel Mühe sich geben. Und gleichzeitig sehe ich doch auch häufig Frauen, die eigentlich dann, wenn es hart auf hart kommt, also das Kind ist krank, dann sehe ich häufig, die Frauen organisieren das. Und auch da, also da wird viel verlangt von allen Beteiligten in der Familie. Und ich würde dafür plädieren, so ein bisschen in jeder Konstellation zu schauen, was passt zu unserer speziellen Konstellationen. Das ist ja nicht per se immer nur eins. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Firmen, Politik da auch noch mal viel mehr drauf schauen, dass das flexibler ist. Also, dass es viel selbstverständlicher ist, zum Beispiel vielleicht in Teilzeit zu arbeiten für Frauen und Männer und dass das viel gleichberechtigter ist, weil das auch eine Erfahrung ist, auch aus meiner Familie, dass wenn man nur einen Teil abdeckt, dass man den anderen Teil schwer verstehen kann. Wenn man nur zu Hause ist, versteht man gar nicht, was bedeutet das, im Beruf zu stehen. Wenn man nur im Beruf steht, versteht man gar nicht, was bedeutet das, zu Hause zu sein und das Familienmanagement zu betreiben. Und da würde ich das mir sehr wünschen, dass wir dahin kommen, dass beide das tun und dass das für Männer und Frauen möglich ist.
Neben dem Kontext Familienmanagement und Arbeiten, und da denke ich gleich so an eine klassische Rollenaufteilung, was denkst du denn, sind darüber hinaus die besonderen Herausforderungen für eine Frau als Mutter und für einen Mann als Vater? Und wie erlebst du das in der Beratung?
Na, ich glaube, dass, wie gesagt, dass wir ja in einer Gesellschaft, zumindest hier in Deutschland gerade leben, wo wir uns eigentlich, rein theoretisch, sehr selber aussuchen können, wie wollen wir denn leben als Familie. Das ist aber eben auch wirklich nur in der Theorie so. In der Praxis gibt es eben das, was ich vorhin ja auch schon sagte, gesellschaftliche Strömungen, bestimmte Trends, Moden, ne, also die auch dann wieder wir wollen ja alle als soziale Wesen zu Gruppen dazugehören. Das heißt, wir ordnen uns da auch gerne mal unter und ja, und das da so seinen ganz eigenen Weg zu gehen, also so immer wieder sich ja zurückzukoppeln, was will ich eigentlich, jenseits von Moden. Also wir haben ja in der ganzen Geschichte erlebt, dass Moden auch manchmal ganz schön dramatische Folgen haben können für Familien, ne? Also was gab es alles in den letzten 100 Jahren an Erziehungsmodellen? Und jetzt gibt es auch wieder Erziehungsmodelle und die Frage ist, will man das einfach so kritiklos annehmen und sagen, ja, das Beziehungsmodell passt in die heutige Zeit und so ist das? Oder will man es kritisch hinterfragen? Und dafür plädiere ich immer wieder zu gucken, passt es zu mir, passt es zu uns? Und diese Schwierigkeit haben Väter und Mütter heute, dass sie einerseits ganz viel Freiheit haben, andererseits vielleicht auch nicht, weil gesellschaftliche Strömungen auch ganz viel vorgeben.
Wo siehst du die aktuellen Trends?
Naja, ich sehe einen Trend. Bedürfnisorientierte Erziehung ist ja ein Trend, wo ich erlebe, zumindest in der Beratungsstelle, das mag oft gut gelingen, aber in der Beratungsstelle erlebe ich oft Familien, wo es nicht gelingt, weil Eltern da nur noch Bedürfnisse der Kinder sehen und darauf eingehen und ihre eigenen Bedürfnisse gar keine Rolle spielen. Und das geht natürlich total nach hinten los. Ich habe nicht selten tatsächlich dann Familien, wo auch Jugendliche so total und auch Kinder total grenzenlos erzogen werden. Und das ist schädlich für die Kinder und für die Erwachsenen und für das gesamte Gefüge. Und der Trend, also was ich auch mit Besorgnis durchaus beobachte, ist ein Trend von einerseits diese besondere Nähe zum Kind. Also ich wohne an einem Park, da sind ganz viele Familien mit jungen Kindern, mit Babys, die alle ihre Babys und in diesem Tragesack vorm Bauch tragen, was wunderbar ist. Ne? Da ist so eine körperliche Nähe und gleichzeitig sehe ich diese Väter und Mütter mit Ohrstöpseln im Ohr oder Handys am Ohr, die dann irgendwie etwas ganz anderes machen, als in Kontakt sind mit ihrem Kind. Die telefonieren, die sprechen, die hören irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Hörgeschichten oder ich weiß gar nicht, was sie genau machen, vielleicht hören sie auch Musik, aber sie sind oft mit einem anderen Medium beschäftigt und nicht mit ihrem Kind im Kontakt und das beunruhigt mich. Das ist ein Trend, den ich kritisch sehe und der mich sorgenvoll macht. Na, dann gibt es natürlich einen Trend, der, das ist ja gar kein Trend in dem Sinne, aber es ist eine bedeutende Veränderung, nämlich die Maske. Es hat eine riesen Auswirkung auf Kontakt. Kinder spiegeln sich in den Gesichtern der Eltern. Und ich hatte neulich so eine Szene, ich bin in einem Flugzeug geflogen und ich hatte vor mir eine Familie mit einem kleinen Kind, 3 Jahre vielleicht. Und das Kind hat total panisch reagiert auf diese Maske, die die Eltern immer wieder aufsetzen mussten im Flugzeug. Ja, es ist ja mal notwendig gewesen, aber ich mache mir darüber Gedanken, was hat das für Folgen für die Entwicklung von kleinen, gerade kleinen Kindern, dass die nicht im normalen Alltag auf der Straße Gesichter sehen, sondern nur Augen. Das ist vielleicht kein Trend in dem Sinne, aber es ist ein Thema dieser Zeit.
Stimmt. Wenn du das sagst, dann muss ich gerade denken an dieses Modell zur transgenerationalen Traumaweitergabe. Und da gibt es doch auch, kann man auf YouTube sehen, dieses Video, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt.
Still Face.
Still Face, danke. Ja, genau, wo man sieht, wie ein Säugling darauf reagiert, wenn die Mutter ein ausdrucksloses, starres Gesicht hat. Mhm. Was so ein Kind alles macht, um es irgendwie zu animieren.
Genau. Das war genau mein Gedanke dazu. Es ist für Kinder im Zweifelsfall dramatisch, dass die so wenig Spiegelung erleben in den Gesichtern der Erwachsenen um sie herum. Das macht das, glaube ich, mit der Entwicklung von Kindern. Also ich bin gespannt, was es macht. Und ich hoffe, die Auswirkungen sind nicht allzu dramatisch.
Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, bedürfnisorientierte Erziehung. Wie siehst du es denn auch mit Bedürfnissen auf der einen, Regeln, Grenzen auf der anderen Seite? Gibt es da eine gute Mischung? Wo sind die Gefahren jeweils, wenn ich mir in die eine oder in die andere Richtung als Mutter oder Vater tendiere?
Ja, es ist beides ähnlich dramatisch, wenn es denn so passiert. Also wenn man zu viel das Kind, also das ist schon auch ein Trend, den ich auch wahrnehme, wo wir bei Trends waren vorhin, dass manchmal Eltern auch aufgrund von vielleicht schlechtem Gewissen, weil die so viel arbeiten, so wenig Zeit haben, dass dann versucht wird, etwas gut zu machen über alle Wünsche meines Kindes werden jetzt erfüllt. Und oft sind es dann leider materielle Wünsche, es sind nicht unbedingt Beziehungswünsche. Also wenn alle Bedürfnisse erfüllt werden von einem Kind und einem Jugendlichen, dann entwickeln sich natürlich Kinder zu sehr egozentrischen Persönlichkeiten, auch zu haltlosen Persönlichkeiten, weil das ja, also Grenzsetzung ist ja auch haltgebend. Ich beschreibe das immer gerne mit so einer Hängebrücke, ne? Wenn wir uns so vorstellen, man geht so durch die Kinder- und Jugendzeit, dann ist das wie über eine Hängebrücke gehen und darunter fließt so ein Wildwasserfluss, da ist ja ganz viel los. Und wenn man das macht, ohne dass da ein Geländer ist, dann ist die Gefahr groß, dass das zu instabil ist. Und ich sage immer zu den Eltern, sie sind das Geländer. Sie sind diejenigen, die die Möglichkeit dem Kind geben, dass sie wissen, hier kann ich mich festhalten, hier habe ich Orientierung. Und dann kann man so über so eine Hängebrücke ganz gut gehen. Dann kommt man am anderen Ende auch raus. Aber wenn das fehlt, dann gibt es Haltlosigkeit. Und das macht ganz viel Unsicherheit und das macht auch ein Gefühl von, ich muss mir selber Halt geben und das ist natürlich eine totale Überforderung für ein Kind oder einen Jugendlichen. Das können die ja nicht. Also ein Jugendlicher irgendwann natürlich muss da reinwachsen, aber das braucht ja auch Begleitung. Und zu viele Grenzen auf der anderen Seite sind natürlich auch dramatisch, weil sie, gerade wenn sie eben autoritär durchgesetzt werden, also gar nicht unbedingt im Sinne von Gewalt, also körperlicher Gewalt, sondern vielleicht auch manchmal im Sinne von ganz anderer Form von gewaltvoller Kommunikation, dann macht es natürlich auch ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. Da gibt es auch die Schuldfrage ganz oft. Ne? Kinder, also die zu viel Begrenzung bekommen, fühlen sich oft ganz falsch. Ne? Die fühlen sich irgendwie, die denken, ich mache alles falsch. Und das hat auch Auswirkungen natürlich auf das Selbstbewusstsein, die eigene Wahrnehmung. Und also von daher, ich würde sagen, alle beide Richtungen, wenn sie zu sehr ins Extrem gehen, sind nicht gut. Und es braucht einen Mittelweg. Es braucht eine gute innere Navigation von, wo muss ich Grenzen setzen, wo lasse ich auch los. Bedürfnisse sind immer Bedürfnisse. Also natürlich müssen Säuglinge vor allen Dingen, die müssen natürlich ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Da gibt es gar keine Frage. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr dürfen sie auch irgendwann ab einem bestimmten Alter, natürlich nicht im Kleinkindalter, aber irgendwann auch merken, ah ja, meine Eltern haben auch Bedürfnisse, andere Kinder, andere Menschen haben auch Bedürfnisse. Da gibt es auch Grenzen. Das ist ja das, was Kinder dann im Kindergartenalter auch lernen, so nach und nach. Und sie dürfen das noch, die müssen das noch nicht können. Die können das gar nicht aufgrund ihrer Entwicklungsreifung ja nicht können. Aber sie lernen das durch den Kontakt mit anderen. Ja, also von daher habe ich hoffentlich deine Frage damit beantwortet, wo sind die Gefahren, wenn man zu viel Grenzen setzt, was ist die Gefahr, wenn man zu viel nur auf die Bedürfnisse des Kindes guckt. Das braucht beides. Ne?
Ja. Ich habe gestern gerade einen Vortrag gehört über ADHS und ADS und das fand ich ganz spannend, dass dort gesagt wurde, dass die Diagnose häufiger gestellt wird bei Kindern, die alleine von Müttern großgezogen werden. Also dass ein abwesender Vater etwas ist, was sehr häufig auftritt bei den Fällen. Und dass es wohl so ist, dass diese Diagnose im Laufe der Zeit immer weiter zugenommen hat und dass von den diagnostizierten Menschen nur 15-20% waren es, glaube ich, tatsächlich diese Transmitterstörung im Gehirn haben. Und da fand ich es ganz spannend, dass dann die Vortragende auch gesagt hat, naja, das meiste sind Verhaltensauffälligkeiten, das wird dann als ein ADHS oder ein ADS diagnostiziert und es ist eigentlich ein Stück weit eine Pathologisierung des Kindes. Das ist ja auch ganz schön, weil dann ist ja niemand schuld. Wie würdest du das sehen?
Ja, ist auch meine Beobachtung. Ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die diese Diagnose bekommen oder wo diese Diagnose im Raum steht. Und ich nehme Diagnosen durchaus zur Kenntnis und sehe sie als Ausdruck von, also ein Symptom als Ausdruck von einer Schwierigkeit und als Lösungsversuch. Aber ich versuche dann auch wieder, mich ein bisschen von der Diagnose zu entfernen und eher zu gucken, okay, worum geht's? Also was sagt denn dieses Symptom aus? Was sagt denn das aus, wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann, wenn ein Kind hibbelig ist? Und da muss man ja sehr allumfassend draufschauen. Also wie ist es eben zum Beispiel mit Medienkonsum? Wie ist es mit Präsenz der Eltern? Wie ist es mit Trauma? Spielt das eine Rolle in der Familie? Ist das auch vielleicht transgenerational ein Thema? Das zum Beispiel. Und ja, und es geht ja auch nicht so sehr, also ich würde noch gerne was, also das mag die, ich weiß nicht, was du dir da angehört hast, aber das sozusagen den Schwerpunkt auf alleinerziehende Mütter dazu legen, ist jetzt erstmal nicht meine Beobachtung in der Erziehungsberatungsstelle und auch nicht in meiner Praxis für Paar- und Familientherapie. Aber es ist, und deswegen würde ich das gerne ein bisschen davon, also so in meiner Wahrnehmung würde ich es gerne ein bisschen davon loslösen wollen. Ich würde es nicht so sehr, vor allen Dingen nicht auf alleinerziehende Mütter, also ich würde meinen, wahrscheinlich, wenn, dann betrifft es alleinerziehende Mütter und Väter. Die sind natürlich in einer komplexen, besonderen Situation. Ne? Die haben eine höhere, viel höhere Belastung als Eltern, die noch zusammen sind. Und da kann ich mir vorstellen, und das ist natürlich so, dass dann Kinder und Jugendliche auch, dass die Versorgung schwieriger ist, weil die einfach viel mehr leisten müssen. Aber ich würde das nicht so pauschal, ich weiß nicht, ob es da eine Studie zu gibt, aber das würde ich ein bisschen davon lösen wollen. Aber es ist wichtig, gucken, was zeigt das Kind und was ist auch, woraus lässt sich das auch sehr gut erklären. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem guten Grund. Also es wird einen guten Grund geben, warum ein Kind Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, hibbelig ist, nervös ist. Und das kann die Ursache geben in darin, wie ist so ein Alltag von Kindern. Also ganz oft habe ich dann Eltern, wo ich dann höre, die essen nicht zusammen, der Fernseher läuft immer, die arbeiten viel. Also da ist ja ganz wenig Präsenz von Seiten der Eltern oft da und natürlich ist dann das Kind auch nicht präsent. Oder eben auch ganz viel Belastung über psychische Erkrankungen der Eltern oder auch diese Dinge, Spannung in der Familie, die sich dann irgendwie zeigt in dem Kind. Und Kinder sind oft ja diejenigen, die das zum Ausdruck bringen. Also ja, deutlicher zum Ausdruck bringen.
Ja, danke, dass du es auch nochmal sagst mit den alleinerziehenden Müttern. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil ich will das auch nicht so verstanden wissen, dass das ist, weil die alleinerziehenden Mütter da so einen schlechten Job machen. Es ist tatsächlich ein statistischer Zusammenhang. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch daran liegt, dass ich vermute mal, es sehr viel mehr alleinerziehende Mütter gibt als andersherum Väter. Und das Erklärungsmodell dahinter war halt das triangulierende Element von einer zweiten Person. Es gibt ja häufig auch eine Aufteilung in die eher gesellschaftlich mütterlich konnotierte Rolle, die halt vielleicht eher was Bedürfnisorientiertes hat, und die Aufteilung in eine andere Rolle, die mehr auch Grenzen setzt, wo es um eine Balance geht. Also, dass dieses System mit einer zweiten elterlichen Figur da drin, egal ob jetzt die Rolle von der Frau oder vom Mann in der einen oder anderen Richtung ausgeführt wird, aber dass das halt einfach ein Punkt ist, warum die Diagnose, sei es jetzt zu Recht oder Unrecht, häufiger gestellt wird. Und ich finde, daran zeigt sich ja auch, dass so eine Diagnose ich sag mal, wenn eine Person alleinerziehend ist und weniger Ressourcen hat und einfach das Stresslevel ein höheres ist, ist es wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, dass es da Probleme gibt, die an anderer Stelle rumkommen und es dann vielleicht auch eher Verhaltensauffälligkeiten bei einem Kind geben kann. Neben vielleicht auch einem gesellschaftlichen Vorurteil kann man denn als alleinerziehender Mensch dem so gerecht werden, wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Also das gibt es und gleichzeitig sehe ich durchaus auch nicht wenig Familien, die in ihrer Ursprungsform zusammenleben und wo auch ADHS und andere Symptomatiken auch eine große Rolle spielen. Und manchmal ist es aber durch diese vermeintlich heilen Familiensysteme nicht so schnell sichtbar. Ich glaube, Familien, die alleinerziehend sind, Väter oder Mütter oder Patchwork-Familien in neuen Konstellationen, die sind per se schon mal sehr viel schneller auch irgendwo dabei, sich auch Hilfe zu holen. Und Familien, die noch so in ihrer Ursprungskonstellation sind, denken mal, wir müssen das irgendwie alleine schaffen und wir sind doch gut bestückt, wir sind doch hier irgendwie in unserer Ursprungsfamilie. Aber natürlich gibt es da auch ganz viele schwierige, auch manchmal tatsächlich pathologische Kommunikationsstrukturen, bestimmte Wertesysteme, die aus vorigen Generationen weitergetragen sind. Und wir in Deutschland sind ja alle Kriegsenkel, ne? Also unsere Generation, also ich bin Kriegsenkel, die nächste Generation ist dann Kriegsurenkel. Also wir haben ja alle auch diese Geschichte mit dem, was wir hier so erlebt haben in den letzten 100 Jahren in Deutschland und manches ja auch nicht aus Deutschland. Also wir haben ja auch viele Migranten, die nochmal ganz andere Themen dann reinbringen. Also ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, Diagnosen zu versuchen zu entschlüsseln, zu schauen, was will mir dieses Phänomen, diese Verhaltensweise eigentlich sagen. Und das finde ich manchmal, also wenn es dann gelingt, manchmal hat das mehr mit der Generation darüber, also mit der Elterngeneration zu tun, wenn es gelingt, das zu entschlüsseln, dann können das magische Momente in so einer Beratung oder Therapie sein, weil man dann merkt, so, wow, ja. Und dann ist es, wenn dieser Knoten gelöst wird, dann ist das total phänomenal zu beobachten, dass dann auf einmal das Kind, ohne dass man vielleicht dieses Kind jemals gesehen hat, die Eltern irgendwann berichten, es macht das Kind nicht mehr. Das hat aufgehört. Und das sind so Momente, wo ich dann immer sehr glücklich bin, wo ich dann denke, wow, und auch beeindruckt über dieses Phänomen, dass das dann so gelingt. Das sind so ganz, ja, beeindruckende Momente.
Hast du einen, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich habe zwei Fälle, die mir so dazu einfallen. Ja, mehrere eigentlich. Ja, ich könnte mehrere berichten, aber ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, wenn man auch anonymisiert Geschichten erzählt, dass dann auf einmal doch eine Verbindung hergestellt werden kann zu der Person. Deswegen möchte ich die Klienten sehr schützen. Ich möchte das nicht zu sehr, also mir fällt da ganz viel zu ein, aber eine vielleicht nicht ganz so, also eine Geschichte, wo man hoffentlich dann keinen Rückschluss ziehen kann, ist zum Beispiel, dass mir eine Mutter erzählt, dass ihre Tochter immer nicht auf weichen Dingen liegen kann. Also nicht im Bett, nicht auf dem Sofa, dass die immer irgendwie auf dem Glastisch, auf dem Fußboden gelegen hat. Und dass wir dann im Rahmen der Beratung und Therapie erfahren haben oder herauskristallisiert haben, dass die Mutter eine gewisse Härte mit sich an den Tag legt. Und als wir das so versucht haben oder es gelungen ist, das ein bisschen aufzuweichen und dass sie die Mutter da einen Zugang zu hatte, und auch insgesamt dann weicher wurde. Es gab ja auch natürlich auch einen guten Grund, warum sie diese Härte hatte. Da hat sich das Phänomen aufgelöst. Das war zum Beispiel eine Geschichte, die ich unglaublich beeindruckend fand. Also, dass wenn man das eben auf einmal so sich fragt, was drückt das Kind denn damit eigentlich aus? Das ist so das, was ich versuche, den Schlüssel, also das zu entschlüsseln. Das ist ein bisschen detektivisch auch manchmal, ne? Aber es hat ja auch ganz viel mit Intuition zu tun. Also manchmal kommt man ja dann auf diese Zusammenhänge ja sehr intuitiv. Ja,
total spannend. Ich habe ein System und da darf ich Detektivin sein.
Ja.
Und jetzt hast du von magischen Momenten erzählt. Was sind denn Momente, die für dich in der Arbeit besonders herausfordernd oder schwierig sind?
Also was ich ganz schwierig finde, ist, wenn ich merke, Eltern können aus irgendwelchen Gründen die Verantwortung, ihre elterliche Verantwortung nicht übernehmen, wenn das so im Graubereich von Kindeswohlgefährdung liegt. Und man aber auch immer so sehr achtsam natürlich damit umgehen muss, ne? Wie viel, wann ist es wirklich Kindeswohlgefährdung? Wo hält man noch mal etwas, was vielleicht nicht optimal ist, aber nicht ganz extrem schädigend fürs Kind, wo hält man das noch eine Zeit lang aus und gibt diesem Beratungstherapieprozess Zeit und Raum, um das auch diese Veränderung reinzubringen. Ne? Natürlich haben wir immer mal Familien, wo man denkt, ah, das ist natürlich nicht gut fürs Kind. Ja, das ist etwas, was mir auch sehr schwer fällt. Und auch da geht es ja auch nicht um Schuld oder um Anklagen oder solche Dinge, sondern es geht ja eher darum zu sagen, okay, da gelingt etwas aus gutem Grund irgendwie gerade nicht, weil die Eltern eben ihre Geschichte haben und da braucht es mehr als nur, was bei Therapie gespielt, aber die Woche bei mir. Ja, das finde ich schwierig, mag ich nicht so gerne. Ich würde mir wünschen, dass der Teil der Arbeit nicht stattfindet, aber natürlich ist es ein Teil meiner Verantwortung, das muss ich ja mittragen dann. Ja.
Was lernst du gerade, dass du noch nicht so gut kannst?
Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich das nicht so gut kann, aber was ich immer wieder abrufen muss, ist Achtsamkeit auch mit mir selber natürlich. Das ist was, was man immer wieder wachrufen muss, immer wieder dieses auch Abgrenzen den Klienten gegenüber. Das kann ich einerseits, glaube ich, gut und gleichzeitig, je nachdem auch, wie man selber so gerade dasteht, gelingt das besser oder nicht so gut. Das heißt, es ist etwas, was permanent Aufmerksamkeit erfordert. Also selber gut mit sich auch zu sein, gut im Leben zu stehen, das ist ja unsere wichtigste Ressource, ne? Nicht selber irgendwo im Ungleichgewicht zu sein, aber es wäre ja auch unrealistisch zu denken, das ist immer so 100% der Zeit des Jahres. Sondern es gibt Zeiten, da ballen sich Dinge, es gibt Zeiten, da ist man vielleicht auch mit eigenen Themen beschäftigt, wie auch immer. So, das heißt, das immer wieder in den Fokus zu bringen und das ist ein immerwährender Lernprozess, in dem ich mich befinde, ja.
Und Hedrun, ich habe ja immer eine Frage von meinem Gast oder meiner Gästin aus dem letzten Podcast, an den oder die nächste. Und in der letzten Folge hatte ich Jasmina bei mir, die auf einer Station für Traumastörung arbeitet. Und ihre Frage ist, mit welchen Geschichten sollen die anderen dich in Erinnerung behalten?
Also im besten Fall mit Geschichten, die Hoffnung machen. Geschichten, die bestimmte Schwierigkeiten normalisieren, die nicht so sehr pathologisieren, sondern eher normalisieren und sagen, okay, da ist irgendwie der Versuch gewesen einer Lösung und der ist vielleicht bis jetzt nicht so gelungen und jetzt schauen wir mal anders. Und da gebe ich zum Beispiel auch gerne mal die Geschichte, stelle ich zur Verfügung, oder es ist gar keine Geschichte, sondern es ist eher so also ein Gedanke. Ich bin selber Seglerin und meine Erfahrung ist, wenn ich einen Kurs festlege und dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so achtsam bin und ich verändere den Kurs nur um ein Grad, ich segel irgendwie ein Grad anders, als ich eigentlich segeln will, dann komme ich, wenn ich eine lange Strecke segel, ganz, ganz woanders an, als ich eigentlich wollte. Und dann muss ich das vielleicht nochmal korrigieren, wenn ich denn das Ziel erhalten will. Und das finde ich manchmal eine ganz, ja, wie soll ich sagen, eine entlastende Botschaft an Eltern oder Kinder oder Jugendliche. Du musst nicht ein anderer Mensch werden, wenn du etwas anders machen willst. Und es reicht manchmal ein Grad zu verändern und anders zu machen, weil wenn du dann eine lange Strecke fährst, dann wirst du schon ganz viel dadurch verändern. Und das ist so ein bisschen, das könnte das ein bisschen entspannen, dass man nicht denkt, ah, ich muss jetzt alles anders machen. Ja.
Schönes Bild. Welche Frage würdest du denn gerne an die nächste Person geben, die jetzt zu Gast ist?
Wo ist deine größte Kraftquelle? Ja. Ich glaube, eine ganz einfache Frage, wo ist deine größte Kraftquelle und vielleicht auch, wie schaffst du es, diese Kraftquelle bei Klienten oder Menschen, die zu dir kommen und um Hilfe bitten, die wachzurufen, wie gelingt dir das? Ja, das sind schon fast wieder zwei Fragen. Du darfst dir eine aussuchen.
Schön. Hast du eine größte Kraftquelle?
Die Natur. Die Natur ist meine größte Kraftquelle.
Bist du dann eher im Wald oder am See oder wo ist dein, hast du einen Lieblingsort?
Ach, ich habe verschiedene Lieblingsorte. Ich bin sehr, sehr gerne im Wald. Ich bin sehr gerne auf dem Wasser natürlich. Und das ist etwas, was ich unglaublich ja immer wieder auch als magisch erlebe, wenn ich auf dem Wasser bin und zum Beispiel irgendwo anker. Und dann der Sonnenuntergang und der Sonnenaufgang. Also die Momente, wenn der Tag sich verabschiedet und der Tag wieder neu erwacht. Das sind die Momente, die ich am meisten liebe. Und die ich aus meinen Urlauben, wenn ich segel, zum Beispiel auch immer als Kraftorte mitnehme. Weil das habe ich so als Stadtmensch, habe ich das oft, erlebe ich diese Momente gar nicht so sehr. Also manchmal fahre ich vielleicht an die Elbe und erlebe das da, aber oft im Alltag habe ich diesen Tagesanbruch und das Tagesende nicht so bewusst. Und das, finde ich, sind die besonderen Momente des Tages, weil man morgens noch sehr wach und sehr, ja, halb in Traumwelt und Wachzustand noch mal ganz andere Zugänge hat zu sich. Und wenn der Tag zu Ende geht, auch noch mal so zur Ruhe kommt, noch mal auch wieder einen anderen Zugang zu sich bekommt. Und die Natur ist besonders schön in diesen Momenten.
Wenn du eine SMS schreiben würdest an eine bestimmte Gruppe von Menschen, egal ob das jetzt Eltern sind, Kinder, Jugendliche, Helfer, Helferinnen, Politik, welche Gruppe auch immer. Wem würdest du schreiben und was würdest du schreiben?
Ja, ich könnte an jede einzelne Gruppe irgendwas tatsächlich schreiben. Ja, wo wir gerade bei der Kraftquelle waren, würde ich Kindern und Jugendlichen und vielleicht auch Eltern sagen, geht so viel, wie ihr könnt, in die Natur und traut eurer Wahrnehmung. Und überprüft auch immer wieder eure Wahrnehmung und wie wollt ihr eigentlich in diesem Leben hier mit all den Veränderungen, mit der Dynamik, die gerade da ist, wie wollt ihr euer Leben im Hier und Jetzt und für die Zukunft gestalten?
Hey, du hast irgendwas noch ungesagt oder ungefragt geblieben, was hier noch Platz finden soll?
Ich glaube, es ist rund tatsächlich. Also ich danke dir sehr für diese schönen Fragen. Hat mir viel Freude bereitet, die zu beantworten. Und ich hoffe, ich habe vieles berücksichtigt und manches habe ich bestimmt auch nicht berücksichtigt. Das mag man mir verzeihen. Das ist so in so einem einstündigen Interview. Ja, und ich freue mich auf viele Menschen, die weiterhin zu mir kommen, weil ich das immer wieder auch als Geschenk erlebe, dass Menschen mir so viel Vertrauen schenken. Und es ist ein riesen Vertrauensvorschuss, den man da ja auch bekommt, dass Menschen sich einem so anvertrauen. Und ich finde es wunderbar, wenn es gelingt, Menschen auf ihrem Weg zu helfen, ein bisschen runder durchs Leben zu gehen, ein bisschen achtsamer. Ja,
ja, lieben Dank dir, Hildrun. Wenn man in Kontakt mit dir treten will, wo kann man dich am besten oder auf welchem Weg erreichen?
Also in der Erziehungsberatungsstelle bin ich natürlich erreichbar über die Erziehungsberatungsstelle der AWO in Wedel. Da gibt es eine Telefonnummer und eine Website, da kann man mich erreichen. Wenn man mich privat als Paar- und Familientherapeutin in meiner Praxis in Bahrenfeld erreichen will, dann gibt es eine Website über meinen Namen www.marsberg-gabe.de und da findet man alle Kontaktdaten, die man braucht. Und ich freue mich über jeden, der sich an mich wendet.
Wunderbar. Die beiden Adressen verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und dann sage ich vielen Dank, Hildrun, und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.